hören die Lesung des Sonntages und stehen dazu auf.
Wir hören aus dem Matthäusevangelium aus dem 4. Kapitel die Verse 1 bis 11. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehle geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
Der Friede Gottes, seine Kraft und Herrlichkeit, die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, neulich gab es mal wieder ein Gespräch daheim. Unser Sohn kam nach Hause mit dem Satz: Papa, ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Ich habe ein Sonderangebot genutzt und stell dir vor, über 60% habe ich gespart. Und ich habe mit meiner Lebenserfahrung gesagt, das freut mich sehr, zumal du ja eine wirklich sinnvolle Anschaffung gemacht hast. Aber hattest du denn das Geld? Och, weißt du, ich habe ein bisschen was vom Sparbuch genommen. Es war ein einmaliges Angebot und dieses einmalige Angebot fand ich so toll, da musste ich einfach zuschlagen. Ich denke, wir alle kennen solche Situationen, verlockende Angebote oder, wie es die Bibel nennt, Versuchungen. Ein Wort, das uns heute eher fremd geworden ist, und dennoch können wir miteinander aufspüren, was eigentlich Versuchungen sind. Es ist die Versuchung, zum Beispiel Kredite aufzunehmen für Dinge, die nicht sinnvoll sind. Es gibt die Versuchung, doch immer wieder Süßes zu essen, auch wenn man weiß, dass zu viel Zucker auch gesundheitliche Probleme heraufziehen lässt. Oder wir kennen die Versuchung, Gott spielen zu wollen, indem wir den Klassenkasper geben, indem wir in einer Gruppe versuchen, die Nummer 1 zu sein und möglichst gar nicht danach fragen, wer wir wirklich sind, welche besonderen Fähigkeiten wir haben, was uns persönlich ausmacht. Als Christen sind wir dazu berufen, zu fragen, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus für dich und mich? Und ich wünsche mir eine Gemeinde, in der Menschen ganz viele Antworten auf diese Frage geben können und geben dürfen. Wer ist Jesus Christus für dich und mich? In der Bibel haben wir viele Bilder davon. Er ist der Lehrer, er ist derjenige, der Antworten gibt, wo viele Fragen an uns nagen. Er ist derjenige, der uns Heil bringt. Das scheint über allem zu stehen. Und wenn wir als Christen ein Gespür dafür haben, woran Menschen kaputt gehen, woran unsere Gesellschaft krankt, wo Menschen krank werden, auch deshalb, weil ihnen in ihrem Umfeld zu wenig Liebe, zu wenig Verständnis und zu wenig Offenheit entgegengebracht wird, ja, der weiß, das Böse ist mitten unter uns oder, wie es in meiner Jugendzeit eine Band formuliert hat, das Böse ist immer und überall da. Wir haben die Erzählung von Jesus Christus in der Versuchungsgeschichte gehört. Es gab drei große Versuchungen, in denen wir alle stehen. Jesus hat die Steine nicht in Brot verwandelt, also nicht dieser Versuchung nachgegeben, obwohl es doch spannend wäre. Ich wünschte mir, viel Brot schaffen zu können, ein Wunder in dieser Weise zu erleben. Denn noch immer leiden Menschen weltweit fast 1 Milliarde an Unterernährung, obwohl es auf unserer Welt genug zu essen gäbe. Und Gott uns tatsächlich auch für die fast 7 Millionen Menschen genug gibt. Der Teufel kommt, so heißt es in dieser Versuchungsgeschichte, und stellt Jesus auf die Probe. Dreifach. Und das in Dingen, die auch für uns oft ein Problem darstellen. Da ist einmal diese Sehnsucht nach herausragenden Ereignissen, nach echten Wundern, die wir alle kennen und teilen. Deswegen lässt er nach 40 Tagen, wo Jesus etwas getrunken, aber nichts gegessen hat, diesen Traum vor dem inneren Auge Jesu erscheinen. Mach doch diesen Stein zu Brot, sprich zu ihm, und dieser Stein kann Brot werden. Du kannst es doch, du bist doch etwas Besonderes. Und Jesus verweigert es. Auch ist er nicht auf das Risiko eingegangen, von der Tempelmauer zu springen. Denn der Teufel malt ihm aus, hör mal, du hast doch bisher schon die Erfahrung gemacht, dass Gott mit dir ist. Also egal, was du tust, egal wie leichtsinnig du bist, egal, was du an Plänen hast, er ist bei dir. Und er wird dich retten und bewahren. Also spring hier runter und du wirst eine neue Erfahrung machen. Jesus verweigert diese Haltung. Denn dann kommt der dritte, der Höhepunkt. Weißt du, flüstert ihm der Teufel zu, du bist doch der wahre Sohn des Herrschers der Welt. Also, wenn du dich vor mir niederwirfst, dann kann ich dir versprechen, ich gebe dir alle Macht dieser Welt. Du wirst herrschen über alle Könige, du wirst herrschen über alle Menschen, und das ist doch wahrlich ein verlockendes Angebot. Aber auch hier sagt Jesus, dass es darauf nicht ankommt. Sein Weg ist ein anderer. Immer sind wir als Christen gefragt, welche Bedeutung Jesus Christus für dich und mich hat. Und je nachdem, welche persönlichen Antworten du aus deinem Leben geben kannst, hat das auch Folgen für deine Lebenshaltung und für dein Leben. Im Hebräerbrief, der für heute vorgeschlagen ist, als Predigttext, finden wir neben allen anderen Bezeichnungen für Jesus vor allem den Ausdruck des Hohepriesters. Und darüber möchte ich gerne heute mit Ihnen nachdenken. In der Übersetzung der guten Nachricht heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 4, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden hohen Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, der Sohn Gottes. Und dieser hohe Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl mit den Schwächsten haben könnte. Er wurde ja genau versucht wie wir und auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Ihn, der Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden lässt zu der Zeit, wenn wir alle Hilfe nötig haben. Liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, das Bild des Hohen Priesters ist ein spannendes Bild. Denn der Hohe Priester war derjenige, der die Gemeinde in Jerusalem und das ganze Judentum geleitet hat. Er war für viele ein Vorbild, er war eine Richtschnur für das, was man glauben konnte und welche Konsequenzen dieser Glaube hat. Er hatte viele Pflichten, aber er hatte auch Sonderrechte. Er durfte nämlich in das sogenannte Heiligtum eintreten, einmal im Jahr, nachdem er sich die Füße gewaschen und vor Gott, für Gott vorbereitet hat. Einmal im Jahr durfte er in die heiligste, abgeschottenste Abteilung des Tempels hineingehen. Ein Hohepriester ist einer, der Maßstäbe setzt, der die frohe Botschaft verkündigt und der zum Glauben einlädt und zu den Konsequenzen unseres Glaubens. Nun gibt es heute viele Hohepriester. Je nach Generation, je nachdem, wie die persönlichen Erfahrungen sind. Ich denke, Pop-Idole können weltliche hohe Priester sein. Es können Shootingstars, Fußballgötter, Bestseller-Autoren sein oder auch Genies der Wissenschaft. Vielleicht Herrscher in der Wirtschaft. Oder besonders gute Entertainer. Sie alle haben Namen, die uns bekannt sind und die uns Faszination geben, aber auch die Frage, was sie in unserem Leben bedeuten. Jugendliche und nicht nur Jugendliche haben ja Poster reichlich in ihrem Zimmer hängen mit Menschen, die sie lieben und verehren und für etwas Besonderes halten. Und quer durch alle Generationen wissen wir, es gibt Menschen, die wir als besonders erkennen. Ich denke an Helene Fischer, auch wenn es manche nicht mehr hören können. Ich denke an Heidi Klum, die Maßstäbe gesetzt hat in Bezug darauf, was schöne Menschen doch ausmachen kann. Ich denke an Mario Barth, der mit seiner kaltschnäuzigen Art Dinge auf den Punkt bringt. Ich denke auch an Politiker und Mächtige in unserer Zeit, zum Beispiel die Bundeskanzlerin, die trotz der aktuellen Probleme als die mächtigste Frau der Welt gilt, als Papst Franziskus, der grundsätzlich Maßstäbe gibt und eine barmherzige, eine liebevolle Art seines größten kirchlichen Postens setzt. Oder ich denke an Wladimir Putin, der nicht unumstritten ist, wie jeder Mächtige, und doch immer mehr Macht hat. Ich denke an den US-Präsidenten Obama, der als Heilsfigur vor 8 Jahren besondere Maßstäbe setzen wollte und in seiner Botschaft nicht nur gesagt hat, wir schaffen das oder wir können das, sondern auch ganz aktuell 3 Themen genannt hat, die er in seiner Amtszeit angehen und verwirklichen wollte. Jeder von uns hat Menschen, die ihn besonders beeindruckt haben und die er persönlich verehrt, wie ein Idol, wie ein Hohepriester. Obama ist derjenige gewesen, der sehr früh einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Und er ist derjenige, der in drei Dingen beispielhaft Politik zum Wohl der Menschen machen wollte. Wir erinnern uns, dass er insgesamt einmal das Foltergefängnis Guantanamo abschaffen wollte, dass er in ein Gespräch mit der islamischen Welt eintreten und die sozialen Ungerechtigkeiten in Amerika bekämpfen wollte. Eine Menge guter Ideen. Und wir wissen, dass im amerikanischen System, ähnlich wie bei uns in unserer Demokratie, bestimmte Ideen nur dann verwirklicht werden können, wenn die Strukturen angepasst sind, wenn gemeinsam zumindest eine Mehrheit erkennt, darauf kommt es an. Heute müssen wir feststellen, dass Guantanamo als Gefängnis immer noch existiert, dass es Kriege in Afghanistan gibt und in der islamischen Welt, die immer noch fortgeführt werden und wo eine Menge Interessenkonflikte aufeinandertreffen. Und Amerika ist nur in einigen Dingen sozial verantwortlicher und gerechter geworden, und noch immer sterben dunkelhäutige Menschen als Opfer des Rassismus. Böse Zungen und seine politischen Gegner sagen ganz deutlich, Obama ist wie ein Heilsbringer gestartet und wie ein Teppichvorleger gelandet. Tolle Ideen, Friedensnobelpreisträger geworden, in manchen Dingen Dinge verwirklicht in kleinen Schritten, aber im System gefangen und ohne die erhofften Folgen. Manche sagen, ein Politiker kocht eben auch nur mit Wasser. Und das Vertrauen ist in unsere Politiker trotz ihres Engagements ja leider allzu oft ins Bodenlose gesunken. Im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus derjenige ist, der aus dem Himmel herabgekommen und in den Himmel gegangen ist. Und dass er uns besucht hat als Gottes Sohn, nicht um ein für alle Mal alle Verhältnisse zu ändern, sondern um uns Menschen in die Eigenverantwortung, in die Pflicht zu nehmen und die frohe Botschaft zu verkündigen: Du bist derjenige, der seine Entscheidung, seine Beziehung zu Jesus Christus treffen und gestalten darf. Er ist der hohe Priester, der sich nicht zurückgezogen hat in irgendwelche fernen Gebäude oder weg vom Menschen. Er ist derjenige, der Menschen nachgegangen ist, sie aufgesucht, mit ihnen das Gespräch gesucht hat und der ihnen gezeigt hat, wie Gott tickt und wie Gott denkt. Beispielhaft wird hier festgehalten, er ist derjenige, der Barmherzigkeit gelebt hat. Barmherzigkeit, das ist etwas, was wir als Christen und als Gemeinde wieder neu lernen dürfen. Barmherzigkeit ist Warmherzigkeit. Es bedeutet, dass wir mit offenen Augen für die Nöte und Probleme des anderen durch die Welt gehen. Und dass wir nicht kaltschnäuzig sagen, ach, was du wieder hast. Das ist doch ein Problem, das keins ist. Oder wo wir Probleme des anderen nicht ernst nehmen und abstreiten und gar nicht an uns herankommen lassen. Barmherzigkeit bedeutet, du lässt die Probleme des anderen an dich heran. Du bist offen dafür, mit ihm gemeinsam die Probleme anzugehen und zu lösen. Jesus hat dieses beispielhaft gemacht. Er ist auch derjenige, der Gnade in die Welt gebracht hat. Was bedeutet Gnade? Ist es doch ein altertümliches Wort, wo nicht nur Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre Fragen haben, was das denn bedeuten kann. Gnade bedeutet erst einmal, dass wir erkennen, wir alle sind vor Gott schuldig und wir bleiben anderen Menschen und Gott eine Menge schuldig. Wir sind also Menschen, die in Schuld verstrickt sind. Aber Gnade bedeutet dann, dass Gott fünf gerade sein lässt, dass er dir die Schuld und die Sünde vor Augen führt und sagt, das ist konkret falsch gelaufen in deinem Leben. Aber ich gebe dir die Chance eines Neuanfangs. Ich lege dich nicht darauf fest, was bisher gewesen ist, wo du herkommst, warum du diese Schuld auf dich geladen hast. Ich frage nicht danach, was bisher gewesen ist, sondern eröffne dir die Möglichkeiten für die Zukunft. Gnade ist dann, wenn wir begnadet werden, trotz unserer Schuld. Wir erinnern uns in unserer Gesellschaft, dass das Gnadengesuch, also die Frage an den Bundespräsidenten gibt, jemanden aus dem Gefängnis zu entlassen. Der Bundespräsident darf also dann, wenn Gerichte entschieden haben, du bist schuldig und du bist der Strafe von 15 Gefängnisjahren auf jeden Fall schuldig und musst diese auf dich nehmen. Er darf nach einer gewissen Zeit sagen, sei es drum, du kannst begnadet werden, du hast mich gefragt und ich darf als Bundespräsident nach einigen Jahren dir sagen, du wirst aus dem Gefängnis entlassen, du hast neue Möglichkeiten. Das sind die Dinge, die ein Bundespräsident darf und die Gnade neu deutlich machen. Die Gnade Jesu Christi bedeutet also, er sieht auf deine Schuld und er eröffnet dir neue Möglichkeiten. Er legt dich nicht darauf fest, was er bisher an Erfahrungen mit dir gemacht hat, sondern du kannst umkehren, du kannst neue Wege gehen und wirst nicht ständig daran erinnert, was bei dir alles schiefgelaufen ist bisher. Als Menschen wissen wir, dass wir versagen. Und wir gehen zu Gott als demjenigen, der als Retter und als Heilsbringer in der Krippe und im Stall geboren und für uns ans Kreuz gegangen ist. Am Kreuz wird deine und meine Schuld vernichtet, durchkreuzt oder durchgerissen, wie man es als Schuldschein, der zerrissen wird, immer wieder erfahren darf. Da ist nichts mehr, was zwischen dir und Gott steht, wenn wir uns zu Jesus Christus auf den Weg machen. Ich wünsche uns als Gemeinde eine Atmosphäre, in der wir neu miteinander sprechen können darüber, welche Bedeutung Jesus Christus für dich und mich hat. Und dieser Gott kommt uns nahe, nicht wie ein abgehobener Star, der in sein Hotelzimmer geht und seine Fans im Stich lässt. Nicht wie einer, der etwas zu verbergen hat, so wie Stars, die möglichst die Dunkelheit suchen oder Fans nicht an sich herankommen lassen, weil viel zu vieles, allzu Menschliches dabei ans Tageslicht kommen könnte. Wer fasziniert und begeistert ist von Menschen, wer Idole und Vorbilder hat und das begründen kann, ist gut dran. Wer Gott erkennt als derjenige, der sich zu uns auf den Weg gemacht hat und jede Faszination und Leidenschaft entfacht, mit der wir leben und sterben können, der hat das Beste gewählt, was wir in unserem Leben wählen können. Gottes Segen sei mit uns allen und er komme uns nahe, als unser Idol, als unser Retter und Heiland, als derjenige, auf den wir uns ausrichten wollen und verlassen können.